Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum wöchentlichen News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Selus und bei mir ist Ruben Bartgale. Ruben.
Hallo, guten Morgen.
Ruben, wir zeichnen am Vormittag auf. 19. Juli ist heute. Wir gucken auf eine Woche zurück, in der einiges los war.
Und allerdings.
Man kann eigentlich sagen, es war vor allem die Woche des Wasserstoffs, weil am Montag wurden große Förderbescheide vergeben für viele, viele Projekte, die den Wasserstoffhochlauf in Deutschland vorantreiben sollen. Und da ist richtig ordentlich was passiert. 4,6 Milliarden Euro an Fördergeldern sind vergeben worden an etwas mehr als 20 Projekte. Jetzt können wir eigentlich davon ausgehen, dass der Wasserstoffhochlauf tatsächlich Fahrt aufnimmt.
Ja, das darf man erwarten. Wobei das ja auch überfällig ist, kann man sagen, weil der Markt hat sehr, sehr lange auf diese Förderbescheide tatsächlich gewartet. Da schauen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Vielleicht machen wir uns aber erst nochmal ein Bild davon. Was ist das überhaupt, dieses IPCEI-Förderprogramm? Kannst du was mit dem Begriff anfangen?
Ich habe mich natürlich in letzter Zeit öfter damit beschäftigt, aber du kannst es uns bestimmt super erklären.
Ja, also genau. Ich hab mal geschaut, also das ist ein Förderinstrument der Europäischen Union, wo es vor allem darum geht, strategisch wichtige Wirtschaftszweige voranzubringen. Da geht es auch darum, dass es sich vor allem um grenzüberschreitende Projekte im Optimalfall handelt. Und die EU hat da verschiedene Förderbereiche definiert und einer davon ist Wasserstoff. Wenn wir ein bisschen zurückgucken in der Zeit, erinnern wir uns vielleicht, es gab auch mal über dieses IPCEI-Programm Versuche, die Batterieproduktion in der Europäischen Union anzusiedeln. Das war vor 4, 5 Jahren ein ganz großes Thema. Und inzwischen ist Wasserstoff da, glaube ich, ein großes Ding. Du hast gesagt, 4,6 Milliarden Euro sind das. Und fließen in verschiedene Projekte, die auch verschiedene Themen haben. Also da geht es im Prinzip um die komplette Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft, die da sozusagen in Gang gebracht werden soll.
Genau, und da ist es ja immer bei staatlichen Fördergeldern eben so ein Thema. Die EU-Kommission überwacht ganz genau, dass sich kein EU-Staat durch staatliche Förderung einen Vorteil verschafft gegenüber anderen Ländern. Deshalb wird da genau drauf geguckt und es gibt einen relativ langen Genehmigungsprozess und tatsächlich haben die Unternehmen, die sich jetzt um die Fördergelder beworben haben, tatsächlich wirklich auch lange gewartet. IPCEI, es gibt ja verschiedene Aussprachen, wie man das jetzt sagt, das ist einfach eine Abkürzung, steht für Important Projects of Common European Interest, da steht schon mit drin quasi, ja, es soll natürlich übergeordnete europäische Projekte im Idealfall sein. Sieht man jetzt auch so ein bisschen bei den Projekten, die jetzt hier gefördert werden. Es gibt immer wieder den Anspruch, auch Grenzregionen irgendwie mit einzubinden. Tatsächlich geht es aber ganz zentral um den Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur. Jetzt bei dieser Projektwelle, es gab vorher schon 2 Projektwellen. Im ersten Anlauf wurde es vor allem Technologieförderung unterstützt. Im zweiten ging es vor allem um den Wasserstoffeinsatz in der Industrie und jetzt geht es eben um die Infrastruktur, das heißt um Netzausbau, Wasserstoffnetze, Wasserstoffspeicher und um den Aufbau von Elektrolyseuren.
Hast du mal geschaut, was da jetzt sozusagen, was für Projekte denn da jetzt im Einzelnen das Geld bekommen?
Ja, es teilt sich eben auf diese 3 großen Themenfelder. Und es sind halt verschiedene Projekte, die auch zum Bereich des Wasserstoffkernnetzes gehören dabei. Und wenn man die Liste mal durchgeht und die summiert, was die Projekte, die jetzt Fördermittel kriegen, dann kommen wir auf eine Strecke von über 2000 Kilometern. Vielleicht da nochmal kurz in Erinnerung gerufen, das Wasserstoffkernnetz soll nach aktuellen Plänen so 9700 Kilometer lang werden. Dann merkt man schon, also allein diese Förderrunde macht natürlich einen riesen Batzen aus. an dem, was bei den Wasserstoffnetzen entstehen soll. Also das größte Projekt, das jetzt einen Förderbescheid gekriegt hat, ist Doing Hydrogen. Das ist ein Wasserstoffnetzvorhaben, das im Prinzip einen Großteil der ostdeutschen Bundesländer miteinander verbindet. 600 Kilometer Leitungsnetz von Sachsen über Sachsen-Anhalt, Brandenburg bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eins der ganz großen Projekte und andere wirklich große Projekte, die da mit drin sind, die auch so ein bisschen internationalen Zuschnitt haben, ist ein Projekt, das nennt sich Hyperlink von Gasunie. 400 Kilometer Wasserstoffnetz sollen da entstehen und dieses Netz dient dann vor allem dem Zweck, Deutschland mit den Nachbarländern Niederlanden im Westen und Dänemark im Norden zu verbinden. Und dann gibt es auch ein Projekt, Aquaductus nennt sich das. Da ist der Aufbau eines 200 Kilometer langen Offshore-Netzes unter anderem vorgesehen. Da geht es also tatsächlich um die Nordsee. Also da soll ein großes Leitungspipeline-Netz durch die Nordsee auch verlegt werden und so die ganzen Anrainerstaaten von Belgien über Niederlande, aber auch UK, Norwegen, Dänemark miteinander verbinden.
Okay. Mhm. Und wahrscheinlich ist ja auch ein Gedankenspiel, dann da Offshore-Windparks als Stromquelle einzubinden, an deren Seite man dann über Elektrolyseure ja den Wasserstoff vielleicht auch direkt erzeugen könnte.
Genau, richtig. Und Elektrolyseure ist dann auch das Stichpunkt für den großen zweiten Förderschwerpunkt. Auch da bin ich mal durchgegangen durch die Förderliste, habe mal summiert, wie viel Leistung wird da jetzt quasi angeschoben, der Aufbau an Elektrolyseuren. Und da kommt man auch auf fast 1500 MW, wenn man da mal wiederum guckt. Ziel 2030 der Bundesregierung sind 10.000 MW eigene grüne Wasserstoffproduktionsleistungen in Deutschland. Da merkt man auch 15% jetzt alleine bei dem Projekt ist schon eine ordentliche Zahl. Das heißt, das war wirklich ein großer Aufmarsch in Berlin. Ich habe an dem Tag selbst Robert Habeck kurz vor noch getroffen. Er war noch bei einem anderen Termin. Dann hat er aber auch gesagt, jetzt muss er los, er muss ins Bundeswirtschaftsministerium. Da werden heute die großen Förderbescheide gegeben. Das war, glaube ich, für alle Beteiligten ein großer Tag.
Da werden Checks unterschrieben.
Ja, und natürlich alle irgendwie ein großes Papier in die Hand gedrückt. Gibt es auch ein schönes Foto, wo sie da alle stehen mit ihren Urkunden oder beziehungsweise eigentlich mit ihren Checks. Und naja, wenn man das allein mal durchrechnet, 4,6 Milliarden Euro, das sind die Fördergelder auf 23 Projekte verteilt. Wenn man jetzt einfach nur mal hier den Durchschnitt bilden würde, dann ist halt pro Projekt auch mehr als 200 Millionen Euro. Das ist schon richtig viel. Mhm. Wird sich natürlich in der Praxis anders verteilen. Es gibt Projekte, die ein bisschen weniger kriegen, dafür andere Projekte, die deutlich mehr kriegen. Aber da wurde schon ein richtig großer Batzen verteilt. Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass dann nochmal gut über 3 Milliarden Euro von den Projektträgern, von den beteiligten Unternehmen selbst dazukommen. Dann sind wir halt bei 8 Milliarden Euro insgesamt Volumen, die jetzt über diese Vergaberunde den Wasserstoffhochlauch anschieben sollen. Das ist schon ordentlich was los.
Was kannst du uns denn sagen, wenn wir jetzt mal vom Zielbild her denken, was für eine Wasserstoffwirtschaft entsteht denn auf Basis von diesen Förderprojekten? Was für ein Bild vor deinem inneren Auge entsteht denn da, wenn du dir auf die einzelnen Projekte schaust?
Ich würde vor allem mal auf die Deutschlandkarte gucken und dann sieht man ein relativ klares Bild, dass die Projekte im Prinzip fast alle in der nördlichen Hälfte Deutschlands angesiedelt sind. Aha. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Bild. Also Niedersachsen ist ganz zentral. Ja, also ich glaube, Niedersachsen hat die meisten Projekte. Und dann eben auch Stadtstaat Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern ist dabei, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. Also da ist ordentlich was los. Auffällig im Norden nicht dabei ist Schleswig-Holstein. Dem sollten wir jetzt sicherlich demnächst nochmal nachgehen, da nochmal ein bisschen nachbohren, was ist los in Schleswig-Holstein. Aber viel auffälliger ist tatsächlich, dass der Süden eigentlich fast gar nicht bedacht ist. Es gibt ein Projekt in Bayern, das ist aber auch eigentlich sogar eher ein Industrieprojekt. Es gibt zwei Projekte im Saarland, aber ansonsten geht vor allem Baden-Württemberg als großes deutsches Bundesland, als wichtiger Industriestandort komplett leer aus jetzt bei dieser IPCEI-Runde. Gut, kleinere Länder wie Rheinland-Pfalz, Hessen sind nicht dabei, aber auch der Süden im Osten, wenn man das so sagen darf, Sachsen, Thüringen, sind eben auch gar nicht richtig bedacht. Also ist schon sehr auffällig, dass es hier eine klare Tendenz gibt, gerade bei der Verteilung der Elektrolyseure zu sagen, Elektrolyseleistung bitte in den Norden. Mhm. Die Elektrolyseure nehmen den im Norden ja sehr stark produzierten Windstrom auf, machen Wasserstoff draus und dann geht der Wasserstoff eben künftig über das Wasserstoffkernnetz eher Richtung Süden. So soll halt ein Stück weit das Problem gelöst werden, dass die Stromnetzkapazitäten eben immer noch nicht ausreichen, um den vielen, vielen Windstrom, der im Norden produziert wird, dann in die großen Verbrauchsregionen in Bayern, Baden-Württemberg zu bringen.
Okay, also aus systemischer Sicht kann man, glaube ich, sagen, macht es dann wohl Sinn, dass die zumindest die Elektrolyseure hauptsächlich im Norden entstehen, so wie es dann ja jetzt offenbar passiert. Denn zuerst den Strom, den Grünstrom aus dem Norden in den Süden zu transferieren über ein knapp bemessenes Stromnetz, um ihn dann dort zu Wasserstoff umzuwandeln, das wäre vielleicht nicht der optimale Weg, sage ich mal.
Genau, also wir haben ja relativ hohe Redispatch-Kosten, also eigentlich ein Kostenfaktor, der genau diesen systemischen Fehler ausgleicht, denn oftmals können wir den Strom, den wir eigentlich im Norden produzieren, nicht durchleiten bis in den Süden, dann müssen im Süden für eigentlich bereits erzeugten Strom, CO2-frei erzeugten Strom im Norden, müssen im Süden Kraftwerke anspringen, die dann den Strom liefern, der dort gebraucht wird. Doppelte Kosten sind auch immer Milliardenbeträge pro Jahr. Also da ist auf jeden Fall ein systemischer Fehler, der da helfen soll. Also einerseits vor allem eben durch den Aufbau der Elektrolyseure. Klar, natürlich ist das Thema Stromnetzausbau auch ein großes. Da passiert ja auch was, aber das sind natürlich nun mal einfach jahrelange Prozesse. Es geht ja leider nicht von heute auf morgen. Und im umgekehrten Sinne sollen eben neue Kraftwerke dann im Süden entstehen.
Okay, wir sind gespannt, was sich jetzt im Markt tut auf dieser Basis. Denn wir haben ja zuletzt auch wahrgenommen, dass es immer wieder Stimmen gab, die gerade in Bezug auf die Marktentwicklung kritisiert haben, es dauert alles zu lange. Es hat ein gewisser Attentismus im Markt eingesetzt. Keiner ist so richtig nach vorne gegangen, auch weil an vielen Stellen sicherlich die Rahmenbedingungen von regulatorischer Seite noch Fragen aufgeworfen haben. Jetzt besteht ja durchaus die Hoffnung, dass das tatsächlich so ein kleiner Startschuss darstellt, auf dem sich dann jetzt, an den sich ganz viele Aktivitäten dann vielleicht anschließen.
Ja, allen voran natürlich irgendwie der Aufbau oder der Startschuss für das Wasserstoffkernnetz. Da warten wir noch darauf, dass die zuständigen Ferngasnetzbetreiber jetzt demnächst ihren Antrag zum Aufbau des Wasserstoffkernnetzes bei der Bundesnetzagentur einreichen. Die IPCEI-Förderbescheide sind jetzt seit Montag vergeben. Wir rechnen im Prinzip jetzt jeden Tag damit, dass dann auch der Antrag bei der Bundesnetzagentur eingereicht wird. Also da wird sich auf jeden Fall jetzt was passieren. Ich habe ja vorhin auch nochmal so die paar Zahlen zur Größenordnung, Ziele genannt. Also 9.007 Kilometer Leitungsnetz sollen entstehen, aber auch 10.000 MW an den Elektrolyseuren. Wasserstoffspeicher sollen natürlich auch entstehen, denn ein Wasserstoffnetz braucht auch die Möglichkeit, Wasserstoff mal zwischenspeichern zu können. Da sollen auch größere Volumina entstehen. Also wir bauen ja hier im Prinzip ein komplett neues Infrastruktursystem auf. Mhm. Da muss jetzt was passieren, sagt übrigens auch der Europäische Rechnungshof. Der hat zwar nicht speziell auf Deutschland geguckt, aber der hat sich nochmal die europäischen Ziele angeguckt zum Aufbau der Wasserstoffproduktion. Und der sagt, also das sehen wir überhaupt nicht, dass die Europäische Kommission die gesetzten Ziele für das Jahr 2030 erreicht. Die mahnen eher und sagen, wir erreichen im schlechtesten Fall vielleicht sogar nur ein Viertel von dem, was sich die EU-Kommission als Ziel gesetzt hat. Ein Ziel ist zum Beispiel 10 Millionen Tonnen grüne Wasserstoffproduktion bis 2030. Das sehen die Rechnungsprüfer nicht und haben sich zu Wort gemeldet diese Woche und haben auch gesagt, also die neue EU-Kommission, die jetzt wieder unter der Führung von Ursula von der Leyen antritt, muss dringend die Wasserstoffstrategie auch anpassen, also wahrscheinlich die Ziele ein Stück weit zurücknehmen, gegebenenfalls aber halt auch einfach mehr unternehmen, damit der Wasserstoffhochlauf gelingt.
Ich finde durchaus bemerkenswert, dass sich in dieser Debatte der Rechnungshof der EU einschaltet, denn das Gremium ist ja eigentlich dafür gedacht, sozusagen die Ausgabe der Gelder der EU zu überwachen. Ja, also sozusagen die Controlling-Abteilung der Europäischen Union, wenn man so will. Und die haben ja offenbar dann Sorge, dass das Geld, was in den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft fließt, dass das ineffizient eingesetzt wird. Oder wie ist das zu deuten, dass sich der Rechnungshof hier so einschaltet und so deutlich wird?
Das weiß ich selbst natürlich auch nicht, aber es lässt sich auf jeden Fall in diese Richtung deuten. Oder eben auch die vorgesehenen Gelder anders über den Zeitraum zu strecken. Also tatsächlich eben jetzt gegebenenfalls eben auch nicht zu viel Gelder reinzugeben, weil es einfach absehbar ist, dass diese Mengen, die geplant sind, so nicht aufgebaut werden können. Also es geht sicherlich, das Ziel ist natürlich darauf zu achten, dass hier irgendwie Geld nicht ineffizient eingesetzt wird.
Aber da haben sich doch die EU-Gremien für diese Woche eine wirklich schöne Dramaturgie für uns zurechtgelegt. Zuerst kommen die Fördergelder, die werden mit vollen Händen, wie man vielleicht sagen könnte, verteilt. Und es dauert 2 Tage, danach kommen die mahnenden Worte vom Rechnungshof, dass man da vielleicht nochmal genau hinschauen sollte, ob das alles so seine Richtigkeit hat.
Ich glaube tatsächlich, dass die Story wahrscheinlich ein bisschen anders gedreht ist, weil die EU-Kommission hatte die deutschen Fördergelder schon im Februar freigegeben. Mhm. Also war eigentlich schon vorab. Ich glaube auch nicht, dass der Europäische Rechnungshof jetzt irgendwie mit auf Deutschland drauf geguckt hat, weil ich sag mal, eigentlich das, was jetzt in Deutschland passiert, schiebt ja jetzt genau den Markthochlauf an, damit die Ziele gegebenenfalls wenigstens annähernd erreicht werden. Mhm. Und muss man auch sagen, also ich glaube jetzt in dieser Runde wurden insgesamt auf europäischer Ebene Projekte in einer Zahl etwas mehr als 30 angeschoben, 23 davon in Deutschland. Also man sieht schon, dass natürlich Deutschland ganz zentral ist beim Aufbau.
Okay. Ja, und beachtlich.
Lass uns doch nochmal so ein bisschen nochmal diese regionale Frage aufgreifen, weil wir haben ja vorhin gesagt, Elektrolyseure entstehen vor allem im Norden und Osten und die Kraftwerke, die sollen eher im Süden entstehen, beziehungsweise auch im Westen. In der Kraftwerksgeografie gehört Nordrhein-Westfalen auch zum Süden und das ist tatsächlich eine Debatte, kocht hoch. Also da ist einiges los momentan auch so im Prinzip in Hintergrundgesprächen vernehmen wir da, dass da doch auch einiges an Unruhe entsteht, weil die Kraftwerksbetreiber im Norden und eben vor allem im Osten, und das ist da vor allem die LEAG, die in Sachsen und Brandenburg bisher Braunkohlekraftwerke betreibt und sich eigentlich selbst im großen Stil vorgenommen hat, auf erneuerbare Energien und Gaskraftwerke umzusteigen. Wir hatten im Februar, da ist ja immer die Energiemesse eWorld, da hatten wir ein Interview auch mit dem LEAG-Chef, der gesagt hat, wir stehen bereit. Wir können mit 3500 MW in die Ausschreibung gehen für wasserstofffähige Gaskraftwerke. Konkret geplant waren 2500 MW, die sie auf jeden Fall in die erste Runde reinbringen wollten. Und wenn man jetzt mal dem Bundeswirtschaftsministerium genau zuhört, dann hört man eigentlich da heraus, dass der Osten da eben jetzt nicht vorgesehen ist, sondern dass tatsächlich vor allem jetzt der erste Schub durch die neue Kraftwerksstrategie vor allem Kraftwerksstandorte im Süden und Westen bevorzugen soll. Und da droht tatsächlich eigentlich der Osten ein Stück weit hinten runterzufallen, zumindest am Anfang.
Was ja durchaus interessant ist, auch vor dem Hintergrund, was du sagtest, dass der Osten ja vielleicht auch mit einen Schwerpunkt bildet bei dem Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Da gehen ja offenbar dann Fördergelder hin. Aber das ist ja natürlich auch noch ein bisschen hin, bis dieses Netz entsteht. Und bis dahin könnten ja vielleicht dann auch zu einem späteren Zeitpunkt dann auch die Kraftwerke entstehen.
Da sieht man aber schon definitiv, man sieht eine Diskrepanz. Also es gibt im Internet verschiedene Karten, wie das Wasserstoffkernnetz künftig aussehen soll. Und dann sieht man ganz klar eine regionale Bündelung im Nordosten und in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen passt natürlich ganz gut zusammen mit den geplanten Wasserstoffkraftwerken, der Nordosten eigentlich nicht. Und was man aber vor allem auf dieser Landkarte des Wasserstoffnetzes sieht, ist, dass der Süden extrem wenig bedacht ist. Da sollen aber die wasserstofffähigen Kraftwerke entstehen. Das heißt, die Standortauswahl ist relativ begrenzt. okay, die Standorte, die dafür in Frage kommen, die sind jetzt in den ersten Planungen des Kernnetzes auch mit bedacht, aber da ist nicht viel Luft. Also eigentlich so richtig passt die Story noch nicht so hundertprozentig zusammen. An der Stelle, die Story mit den Kraftwerken passt aber auch wieder nicht so richtig zu den Plänen zum Kohleausstieg, die ja vor allem aus dem Bundeswirtschaftsministerium kamen, von den Grünen, die sich ja gewünscht haben zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode, wir könnten noch mal gucken, ob wir vielleicht schon 2030 aus der Kohle aussteigen könnten. Also wenn gerade im Gebiet der LEAG keine neuen Gaskraftwerke oder perspektivisch dann eben Wasserstoffkraftwerke ans Netz gehen, dann werden auch die Kohlekraftwerke nicht früher vom Netz gehen und dann bleibt es vermutlich beim Kohleausstieg im Osten spätestens dann im Jahr 2038. Vielleicht geht das letzte Kraftwerk dann doch noch ein bisschen früher vom Netz, weil einfach die CO2-Kosten steigen, aber es wird definitiv nicht in der ersten Hälfte der 2030er Jahre passieren.
Aber lass uns doch vielleicht an der Stelle doch nochmal übereinanderlegen, weil das finde ich ja tatsächlich hochinteressant. Wir haben auf der einen Seite eine Kraftwerksstrategie, wo es ja auch darum geht, im Kern wasserstofffähige Kraftwerke zu errichten. Und wir haben auf der anderen Seite ein Wasserstoffkernnetz, was entstehen soll und was ja auch die Aufgabe hat, also ganz zentral die Aufgabe hat, genau diese Kraftwerke mit Wasserstoff zu versorgen. Jetzt sind das zwei Prozesse, die in unterschiedlichen, ich sag mal, auf unterschiedlichen Pfaden laufen. Wie gut erscheint dir das denn dann vor dem Hintergrund, was wir jetzt ausgeführt haben, miteinander vernetzt? Ist das ausreichend zusammengedacht? Das klingt ja eher nicht so.
Jein, würde ich sagen. Also letzten Endes passt es dann halt doch. Wenn man sich die potenziellen Kraftwerksstandorte zum Beispiel in Baden-Württemberg anguckt, dann sind die irgendwie im Großraum Stuttgart und Großraum Heilbronn. Und man sieht dann auf dieser Karte des Wasserstoffkernnetzes, dass eben genau in diese Richtung dann die einzigen Leitungen in Baden-Württemberg laufen sollen. Und auch in Bayern gibt es dann eben eine größere Wasserstoffleitung und die versorgt dann einen potenziellen Kraftwerksstandort mit. Aber es ist halt nicht viel Varianz. Ja, also das läuft jetzt los. Es ist jetzt erstmal vorgesehen, dass roundabout 5000 Megawatt an wasserstofffähigen Gaskraftwerken jetzt erstmal in einer ersten Runde vergeben werden sollen. Dann kommen in der zweiten Rutsche nochmal reine Gaskraftwerke dazu. Vorerst, die erst mit dem Ziel Klimaneutralität Deutschlands im Jahr 2045 dann spätestens auf Wasserstoff umgestellt werden müssen. Aber es soll ja dann auch einen Kapazitätsmechanismus geben. Also das ist ein technologieoffener Wettbewerb letztendlich. Da können sich Kraftwerke mit Speichern, mit flexiblen Lasten um Anschubfinanzierung bewerben. Und da sind dann tatsächlich die Möglichkeiten von Kraftwerksstandorten im Süden Stand jetzt ziemlich begrenzt. Also im Prinzip müsste da was passieren. Ich war vor kurzem aber auch mal auf einer Veranstaltung, die war tatsächlich in der Schweiz, aber es waren auch Vertreterinnen und Vertreter aus den zuständigen Energieministerien von Baden-Württemberg und Bayern da. Es ging um das Thema Wasserstoff in der Region. Die waren eigentlich ganz zufrieden im ersten Durchlauf mit den Plänen des Wasserstoffkernnetzes. Die waren offensichtlich ganz froh, dass sie da überhaupt dabei sind. Fand's aber schon, also ich persönlich fand es beachtenswert, weil normalerweise würden doch so starke Industrieländer wie Bayern und Baden-Württemberg sagen, ja, also liebe Leute, wir wollen natürlich hier ganz zentral auch irgendwie versorgt werden mit dem künftigen Wasserstoffkernnetz. Dass die sich so begnügen mit, da kriegt ihr mal hier eine Leitung, die mal eben so ein bisschen in euer Bundesland reinguckt, hat mich auch irgendwie überrascht.
Ja, interessant.
Gut, Ruben, gucken wir mal noch auf ein anderes Thema. Und da bist du fitter als ich wiederum. Windausbau. Also bleiben wir eigentlich bei der Stromerzeugung, gucken aber weg von den großen Kraftwerken, sondern gucken auf die kleinen Kraftwerke, auf die Türme. Es gibt regelmäßig Statistiken. Zuständigen Verbände legen Zahlen vor, wie gestaltet sich eigentlich der Ausbau im Windbereich. Offshore-Zahlen hatten wir vor kurzem. Jetzt kam diese Woche tatsächlich dann eben erst gestern, am Donnerstag, kamen die Zahlen zum Onshore-Windausbau in der ersten Jahreshälfte rein. Und ja, kann man sagen, Da haben ein Problem, denn die liegen deutlich hinter dem zurück, was eigentlich nötig wäre, um die Regierungsziele zu erreichen.
Ja, absolut. Houston, wir haben ein Problem. Das haben die Verbände, die zuständigen Branchenverbände gestern auch so kommuniziert. Man muss sich die Zahlen wirklich mal vor Augen führen. Im ersten Halbjahr sind neue Windkraftanlagen, ungefähr 250 Stück waren es, mit einer Gesamtleistung von 1300 Megawatt und Schnaps obendrauf. Die sind neu in Betrieb gegangen. Dass, wenn man sich ein bisschen mit diesen Zubauzahlen auskennt, dann weiß man direkt, oh, das ist nicht sehr viel. Es ist aber sogar noch mal weniger als das erste Halbjahr des Vorjahres, wo es auch schon nicht viel war. Also es ist so im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar noch mal zurückgegangen. Und dabei ist jetzt noch gar nicht berücksichtigt, dass bei den 1300 Megawatt, da muss man sozusagen ja noch abziehen, die Turbinen, die Windparks, die vom Netz gegangen sind. Und das sind auch noch mal knapp 400 Megawatt. Und das heißt, wir haben in 6 Monaten nicht mal, also netto, nicht mal 1000 Megawatt an Windenergie zugebaut. So, und jetzt muss man das natürlich mal gegen die Zahlen legen, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, und wir haben ein Zubauziel, ein politisches Zubauziel bei der Windenergie bis 2030. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, 115.000 Megawatt. Und das heißt ungefähr, das kann man umrechnen, wir bräuchten jährlich bis 2030 also einen Zubau von 7.000, eher 8.000 Megawatt. Ja, und da kann man, glaube ich, sehr deutlich attestieren, dass wir dieses Ziel in diesem Jahr nicht mehr erreichen werden, weil so viel Zubau in den nächsten 6 Monaten, das ist komplett unrealistisch. Und das heißt eigentlich, wir sind hier ganz weit entfernt von unserem Zielkorridor. Und das kommt jetzt auch nicht ganz überraschend. Die Zahlen werden ja sehr genau auch von den Verbänden beobachtet, zum Teil auch veröffentlicht. Das heißt, diese Entwicklung war absehbar, zeigt aber auch, dass hier die Gesamtentwicklung durchaus besorgniserregend ist. Es gibt einen Hoffnungsschimmer und darauf haben die Verbände dann auch hingewiesen, denn die Genehmigungszahlen steigen und da stellt man der Bundespolitik dann auch durchaus ein gutes Zeugnis aus, dass die vielen Maßnahmen, die zugunsten der Windenergie, die politischen Gesetzesänderungen zugunsten der Windenergie, die greifen so langsam. Aber sie greifen langsam. Und deswegen haben wir eine Situation, die sicherlich für die Branche nicht sehr befriedigend ist und uns auch beim Erreichen der unserer eigenen Klimaziele nicht sonderlich hilft.
Ja, also das war ja auch noch, ich erinnere mich gut zurück, Wahlkampfthema, selbst irgendwie bei den großen TV-Runden, sagte Olaf Scholz damals, ja, wir wollen von 6 Jahren Genehmigungszeit auf 6 Monate runter. Ich gerade sagen, ne, also wenn man sich jetzt die Zahlen aktuell anguckt, passt das ja eigentlich nicht mit dem zusammen, was einerseits die Regierung sich vorgenommen hat, andererseits aber auch, was wir jetzt ja durch verschiedene gesetzliche Maßnahmen schon gesehen haben, dass es eben tatsächlich eigentlich eine Beschleunigung gibt, gerade im Genehmigungsbereich, und was uns auch Branchenakteure bestätigen, die sagen, ja, es hat sich was getan, es wird schneller. Aber trotzdem ist jetzt in der ersten Jahreshälfte 2024 geht der Ausbau nicht richtig gut voran. Gibt es andere Gründe? Kannst du da was sagen? Warum schleppt sich das so hin?
Die Gründe, da hat sich in den letzten Jahren, die haben sich nicht komplett verschoben. Der Bau von neuen Windparks ist nach wie vor extrem zeitintensiv, vor allem in der Genehmigungsphase. Da hat es Verbesserungen gegeben in jüngster Zeit. Da hat die Politik ja auch großes Augenmerk drauf gelegt. Aber es bleibt dabei, die Windenergie hat in den Genehmigungsphasen immer noch ein ganz dickes Brett zu bohren. Es gibt auch nach wie vor lokale Widerstände gegen die Windenergie. Es ist schwierig zu bemessen, wie groß das ein Faktor tatsächlich ist. Ist auch nicht das Lieblingsthema von jedermann. Da ist ja auch vor allem die Lokalpolitik, die Landespolitik immer ziemlich im Spagat, kann man, glaube ich, sagen. Und es ist auch so, dass ganz praktische Hürden, diese Schwerlasttransporte, also die Windkraftturbinen und die Rotorblätter, das sind ja Riesendinger, an den Ort zu bringen, wo sie hin sollen, ist ein Marathonlauf. Ja, das ist nicht nur ganz praktisch, wenn man im LKW sitzt, anspruchsvoll, sondern auch die müssen genehmigt werden und das dauert alles. Also hier sind viele praktische Hürden. Wie gesagt, die Politik hat das Thema adressiert und die Verbände haben bei der Pressekonferenz auch bewusst, ich sag mal, jetzt nicht komplett Panik verbreitet, sondern haben darauf hingewiesen, es bessert sich. Sie haben auch hingewiesen auf die Ergebnisse der jüngsten Ausschreibungen bei der Onshore-Windkraft, wo es hohe Zuschlagszahlen gab, also wo viele Projekte bezuschlagt werden konnten, weil viele Projekte in diese Ausschreibung reingegangen sind. Also es gibt Hoffnungsschimmer und deswegen ist das jetzt sicherlich ein besorgniserregender Zwischenstand. Aber die Verbände reden natürlich lieber, die ganze Branche redet natürlich jetzt lieber über das, was sich zum Positiven wendet. Und da gibt es Gott sei Dank auch vieles.
Passt ja so ein bisschen insgesamt. Wir hatten auch die Offshore-Zahlen vor ein paar Tagen. Da ist man eigentlich auch deutlich letztendlich hinter den Zielen zurück. Was sagen die Verbände denn zum Ausbau im Gesamtjahr? Besteht da noch Hoffnung, dass die Lücke zu den eigentlichen ja, fast 8000 MW, die nötig wären, noch ein Stück weit stärker geschlossen wird? Oder landen wir dann am Ende des Jahres bei einem Nettozubau von 2000 MW?
Also das will ich nicht ausschließen. Das wäre sehr gering. Also auch im Langzeitvergleich, im Jahresvergleich wäre das wirklich schwach. Aber das sehen die Verbände, die Branche auch nicht unbedingt so. Die Präsidentin des BWE, also des Windenergieverbandes, hat Bärbel Heiderbruck hat die Zahl 4000 MW ins Spiel gebracht. Also das könnte man dieses Jahr noch erreichen. Dann sind wir immer noch recht weit weg von 7000 bzw. 8000 Megawatt, die es eigentlich bräuchte. Aber verglichen mit dem Stand nach 6 Monaten ist das doch nochmal ganz erfreulich. Und da zeichnet sich auch das ab, was ich gesagt habe. Der Gesamttrend ist positiv. Oder sagen wir mal, es wird besser.
Okay, ja, je nachdem, wie man drauf guckt. Ne? Ich finde die Zahlen schon auch irgendwie so ein Stück weit ernüchternd, wenn man sieht, dass die Ziele, die eigentlich gesetzt sind, nicht erreicht werden. Gut, Ziele werden natürlich auch oft grob irgendwo in die Zukunft gesetzt. Ambitionierte Ziele sind ja auch durchaus sinnvoll, sich hohe Ziele zu setzen, um ranzukommen. Trotzdem sind wir da momentan recht weit weg, wenn wir mal auf die Offshore-Zahlen gucken. Ich glaube, da sollen es auch 30.000 MW bis 2030 sein. Da fehlen Stand jetzt noch 21.000 MW. Also da sind wir eigentlich auch ziemlich weit davon entfernt. Da muss noch jede Menge passieren. Ich glaube, wenn man realistisch ist, weiß man, dass die Ziele schlichtweg halt so nicht erreicht werden können.
Und da wir das Thema Regionalisierung ja jetzt auch heute hier schon häufiger hatten, auch im Zusammenhang mit der Windkraft, der Hinweis, wir haben hier natürlich ein Nord-Süd-Gefälle. Der Zubau findet nach wie vor hauptsächlich im Norden statt. Während die Länder Bayern, Baden-Württemberg, also die südlichen Flächenländer, da muss man fairerweise hinzusagen, da weht auch nicht ganz so viel Wind wie im Norden, ja. Aber die schneiden nach wie vor immer noch sehr schlecht ab.
Gut, Ruben, vielen Dank für die Einblicke.
Ja, gerne.
Wir haben es gesagt, es war ordentlich was los in dieser Woche. Viele andere Themen sind bei uns nachzulesen unter energate-messenger.de. Mhm. Auch so, wir waren ja so ein bisschen bei den negativen Zahlen. Unter anderem haben wir auch nochmal einen Blick geworfen auf die Frauenquote in der Energiewirtschaft. Also da sieht man auch, da ist noch deutlich Luft nach oben. Der Frauenanteil in der Energiebranche liegt in etwa bei der Hälfte der Gesamtwirtschaft. Also in Top-Jobs echt noch viel Luft nach oben. Und auch eben keine gute Nachricht ist ja eigentlich, dass mehrere Umweltverbände jetzt diese Woche tatsächlich eben Klage gegen das neue Klimaschutzgesetz der Bundesregierung eingereicht haben. Angekündigt war das schon. Die konnten die Klage aber noch nicht einreichen, weil selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch geprüft hat, ob dieses Gesetz überhaupt verfassungskonform sein kann. Die Zweifel sind ziemlich groß. Auch da sieht man, okay, die Ambition passt teilweise dann eben auch nicht zu den Zielen, mit den Zielen zusammen. Im Prinzip hat man schon bei dem neuen Klimaschutzgesetz den Eindruck, dass es den Druck so ein bisschen aus dem Kessel nimmt und halt letztendlich dazu führt, dass weniger Klimainvestitionen getätigt werden. Alles nachzulesen bei uns, und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
Genau.
Ein letztes Mal vor unserer Sommerpause. Nicht nur die Politik macht eine Sommerpause, auch wir machen eine Sommerpause. Mit Ende Juli gehen wir dann erstmal eine dreiwöchige Pause. Warum? Weil wir auch mal Urlaub machen. Freuen wir uns auch schon drauf. Aber wir freuen uns auch auf die nächste Ausgabe in der folgenden Woche. Ruben, vielen Dank und bis bald.
Sehr gerne. Jawohl. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.